Meine Damen und Herren, es hat sich alles da so auf die rechte Seite versammelt. Ich befasse umbiegen, aber wir kriegen das so dann hin. Wir haben das letzte Mal begonnen, über Franz Josef Rosenzweig uns zu befassen. Und ich habe sein Leben dargestellt. Wir waren so weit gekommen, eben auch über diese mühsame Arbeit im diesem Hochschulzweig, dann seine Krankheit bis zum Tod und in der Zeit ja noch die Übersetzung zusammen mit Buber der Bibel bis zu Jesaja sind sie gekommen. Das andere hat dann Buber alleine gemacht. Dann war er verstorben. Und zwar war es immer so, dass Buber immer zuerst die Übersetzung gemacht hat, den Luthertext und den hebräischen Text nebeneinander gelegt und dann seinen Vorschlag an Rosenzweig gegeben, und er hat dann das nochmal verbessert und ein bisschen stärker ans Hebräische nochmal angenähert, womit es dann noch unverständlicher wurde erstmal. Und dann haben sie sich eine Weile gerauft, bis sie sich so irgendwie dann immer auf der Mitte gefunden haben, dass es irgendwie auch noch für normale deutsche Leser lesbar war, aber eben doch zugleich diesen hebräischen Text durchscheinen ließ. Das war's. Das war ja dann schon die Jahre, wo er auch nicht mehr im Lehrhaus war. Ich wollte Ihnen einfach so ein Stück aus der Nachschrift vorlesen, wie er da, man hat das da notiert, die erste Vorlesung im Herbsttrimester 21, dass Sie sehen, wie er das da so geredet hat und wie wenig das tatsächlich dann ja auch bei den Leuten ankam. Das Ganze war eigentlich ein Desaster. Also die Leute haben das nicht gewollt, dass die jetzt dort in jüdischer Theologie unterrichtet werden, sondern die wollten irgendwie so, was man halt so an der Volkshochschule so lernen will, irgendwas und das aufnehmen. Aber, und das war ihm auch sehr bewusst, aber er hat das eben so gemacht. Und hier geht jetzt so ein Partie los in seiner Vorlesung, wo ich einfach diese Nachschrift Ihnen vorlesen will. Da geht es darum, dass er eingangs sprach über von der äußeren Welt und von der inneren Selbsterfahrung, um dann zu sagen, dass die Seele es ist, die beides Welt und selbst erfährt. Also das ist ein Seelenbegriff. Er meint mit Seele also nicht diesen naturphilosophischen Begriff von Aristoteles, dass die Seele das Lebensprinzip ist, wie es in den Pflanzen und in den Tieren drin ist und so auch im Menschen, und auch nicht der platonische Seelenbegriff, wo gesagt wird, die Seele, das ist überhaupt der Mensch, sondern hier ist es eher das, ja, das, man könnte schon sagen, das bin eigentlich ich oder so etwas. Also die Seele ist das, was Welt und selbst erfährt. Und dann wollte er zeigen, dass eben Gott im ganzen Leben aufgrund der Lebensführung erfasst werden kann. Und jetzt lese ich einfach mal so diese Nachschrift ein Stück vor, dass Sie das so sehen, auch so seinen Stil. Was tut die Seele? Sie lebt. Sie lebt und sie erlebt. Das ist ihre ganz natürliche Funktion, eine andere hat sie nicht. Zum Sehen hat sie die Sinne, für die geistigen Erfahrungen hat sie den Geist. Der Mensch im Ganzen, was tut der? Er lebt. Damit haben Sie wirklich, ich möchte sagen, ein drittes Organ, und zwar ein Organ, das nicht etwas Besonderes ist. Da handelt es sich nicht um irgendetwas Aristokratisches, sondern es handelt sich um das ganz gewöhnliche, ich möchte sagen, ganz triviale Erleben, das man erlebt, ohne es besonders zu wollen und ohne besonderes Brimborium darum zu machen und ohne irgendwelches Pathos darauf zu verwenden. Man erlebt einfach sein eigenes Leben, den Ablauf seines Lebens. Also nicht etwa, dass Sie Gott erleben, dass sie erleben, dass er ein besonderes Erleben Gottes gäbe, das will ich ganz ausschalten. Das ist in 9 von 10 Fällen, wo heute einer vom Erleben Gottes redet, einfach Schwindel. Ich will Sie jetzt bloß auf das aufmerksam machen, was Sie wirklich selbst alle tun, ob Sie wollen oder nicht, auf das Leben, das wir alle führen, weil wir einmal leben und durch dieses Leben hindurch müssen und zum Tode bestimmt sind. Dass wir dieses ganz normal Leben ganz schlicht erleben. Also das ist ein Ausgangspunkt. Wir werden das sehen. Er hört, der letzte Satz im Stern der Erlösung heißt ins Leben. Und gesagt, jetzt habe ich ein Buch geschrieben und ab jetzt will ich überhaupt keine Bücher mehr schreiben, jetzt wird nur noch gelebt. Das ist sein Gedanke. Wir werden das sehen, er fängt den Stern der Erlösung an mit dem Tod. nochmal so vor dem Hintergrund des Krieges, wie die meisten Interpreten gesagt haben, während er selber ja auch sagt, nein, das hat ihn da nicht bestimmt, aber die Sterblichkeit schon. Und Tod, und dann das so geht der Stern los und er hört auf mit dem Satz, ins Leben. Und dann hat er ja danach doch noch einmal noch ein Büchlein geschrieben, das hatte ich ihn ja auch genannt, dieses Büchlein vom gesunden und kranken Menschenverstand, auf Wunsch eines des Verlegers, aber hat es dann doch nicht zum Druck gebracht, sodass das dann erst in den 60er Jahren überhaupt erschienen ist. Vorher in den Ende der 50er ist es in englischer Übersetzung erschienen. Das war die erste Ausgabe davon in Amerika. Und hat dann erst später ist es dann das deutsche Original veröffentlicht worden. Man sagt, jetzt wird eben gelegt und nicht mehr geschrieben, sondern ich will in dieser Weise arbeiten und leben. Er hat Aufsätze geschrieben immer noch und diktiert, am Schluss eben nur noch eben mit den Augen auf die Buchstabe für Buchstabe hin, dass er das versucht hat, weil er sagt, jetzt soll gelebt werden. Einmal das durchgeführt, reicht. Und wo er auch dann so gesagt hat, ich komme mir jetzt so vor, wie andere Leute, wenn sie 80 sind oder so, dass jetzt schreibt man nicht mehr. Und jetzt beginnt ein neues, anderes Leben. Wo er das nicht mehr wollte, sondern das soll gelebt werden. Genau wie auch Religion nichts Partielles sein soll, wo er deutlich sagt, Gott hat nicht die Religion geschaffen, sondern die Schöpfung. Und deswegen soll man überhaupt nicht von Religion reden, sondern man soll also in der Schöpfung leben. Aber Schöpfung, werden wir dann sehen, Schöpfung, Erlösung, Offenbarung sind die drei Kernbegriffe, die aber in dieses Leben gehören. Und jetzt wollte ich mit Ihnen zurückgehen eben auf diesen Text, den er dann später selber genannt hat, die Urzelle des Stern. Das ist ein Brief, den er aus dem Krieg von der Front her an einen seiner Vettern geschrieben hat. 357, jetzt ist mir der Zettel hier rausgefallen. Da. 357. Ein Brief an Rudolf Ehrenberg vom November 17. Wo sagt, ich habe inzwischen, also lieber Rudolf, ich habe inzwischen schon jetzt vor einem Monat etwas Wichtiges gewonnen, wenigstens schien es mir zuerst so, jetzt bin ich wieder zweifelhaft geworden, nämlich meinen neuen philosophischen Archimedes-Punkt, den langgesuchten. Das ist das, worum es ihm geht. Ich darf nochmal erinnern, er hat gearbeitet über Hegel und versteht es so, dass die Philosophie ihren schlechthin Höhepunkt und damit auch ihren Abschluss in Hegel gefunden hat. So, Marx schreibt ja sowas Ähnliches auch in der Vorbereitung zu seiner Dissertation. Marx zitiert dann an der Stelle den Julius, also den Shakespeare'schen Drama über Julius Caesar, wo dort eben auch gesagt wird, wir laufen zwischen seinen Riesenbeinen und schauen uns um nach einem schnöden Grab. Was soll danach jetzt eigentlich noch kommen? Was soll man noch machen? Marx hat das Einzige gemacht, was er sah, was er noch konnte. Er sagt, ich höre jetzt auf mit der Philosophie und bringe das in die Praxis. Er nannte das dann vom Kopf auf die Füße stellen. Nicht? Weil er sagt, philosophisch ist nichts mehr zu wollen. Das ist eigentlich geleistet und getan. Und so ging das eben den Leuten hier, eben auch ihm, dass er sagt, ja, jetzt ist die Philosophie ist eigentlich am Ende, denn was soll man danach jetzt eigentlich noch machen? Es läuft dann in leere Wiederholungen darauf hinaus. Das kann man natürlich immer tun, aber man hat keinen neuen Schritt. Bei Hegel gibt es ja im Ganzen sind es ja drei Schritte. Mehr sind auch dort nicht zu haben. Das eine ist, ich denke über ein Objekt nach. Das zweite, ich denke über mein Nachdenken von einem Objekt nach. Und dann kann ich noch nachdenken über mein Nachdenken, übers Denken. Aber ab dort wird es leere Iteration. Das sind die drei Schritte. Und dann kann man sagen, das ist das natürliche Bewusstsein. Das ist das phänomenologische Bewusstsein, wenn der Leser so die Phänomenologie liest und wie er sich dann führen lässt von Hegel auf den Punkt des absoluten Wissens hin, denn dazu war das ja gedacht, wie kann ich das normale Bewusstsein, das nämlich die Wirklichkeit hier draußen für das eigentlich Reale hält, statt den Geist, nicht? Wie kann man das voranbringen, dass es das begreift? Und er tut das, sodass das ist dann der Standpunkt des absoluten Bewusstseins, das ist das phänomenologische Bewusstsein, das natürliche Bewusstsein. Und mehr gibt es nicht. Das kann man dann alles nur noch wiederholen. Es kommt nichts Neues mehr, wenn man das so entwirft. Und das war also auch hier das Problem. Wie gesagt, also gut, ich habe das geschrieben und finde es obendrein noch irgendwie merkwürdig und finde das nicht richtig. Das werden wir jetzt eben ja sehen. Was kann man jetzt eigentlich noch tun oder wo was suchen? Und dann erzählte, dass er sowas so in Ansätzen dann schon mal gehabt hatte. Er hat dann einen Aufsatz geschrieben über atheistische Theologie, der gehört ein bisschen in dieses Bild hinein, und atheistische Theologie, damit meinte er die Vergötzung des Volkes, das ja zum Teil auch im Judentum da war, weil das alle Völker erfasst hat, dieser Nationalismus eben des 20. Jahrhunderts, 19. 20. Jahrhunderts, mit den bekannten Folgen, die dabei herauskamen. Was sich dann auch zeigte, was er da auch in Kritik auch am Bubaschen, dieser Bubaschen Zeitschrift über der Jude so angesprochen hat, wo passiert das, dass man jetzt auf einmal dann das Volk eigentlich zum Gott macht oder eben besser zum Götzen, wenn man das ernst nimmt. Also das gehört da schon hinein, dass er sagt, da habe ich schon nachgedacht und bin weitergekommen. Aber das war immer noch geschichtsphilosophisch, das war es eigentlich immer noch nicht so richtig. Wie muss man das erreichen? Und dann hat er das eben, ein Anstoß war, dass er Rosenstock-Hürsi, der Name war ja gefallen, dass er ihn rundheraus fragte, was er unter Offenbarung verstehe. Und Rosenstock-Hürsi hat geantwortet, Offenbarung ist Orientierung. Orientierung ist ein ganz zentrales Wort für Rosenzweig. Orientierung, wörtlich heißt das ja Ostung. Orient ist der Sonnenaufgang, also diese Richtung nach Osten, aber wir verwenden das Wort natürlich als eine Richtung kriegen. Also erstmal wissen, wo man ist und wo dieses Wo hineingehört, in welche Koordinaten, wo eben Norden, Süden, Osten, Westen ist, dass das hingehört. Nach der Offenbarung gibt es ein wirkliches, nicht mehr zu relativierendes Oben und Unten in der Natur, Himmel und Erde. Du siehst hier, wie das, was Rosenstock Natur nennt, trotz ihm gar nicht die Natur der Naturwissenschaft ist, sondern die Natur der Poesie. So ist doch alles zu verstehen, was er an mehr naturwissenschaftliche Methode sagt. Also er eiferte sich nochmal in der Richtung hin, dass er sagt, Poesie oder eben Natur oder Wissenschaft, es geht darum, dass da der Mensch der Maßstab ist. Im natürlichen Raum und in der natürlichen Zeit ist die Mitte immer der Punkt, wo ich gerade stehe. Man merkt er in Klammern an, Anthropos metron panton. Panton, das ist die sophistische These, gegen die Sokrates immer auftritt, der Mensch als Maß der Dinge.
Aber auch bei ihm Gott offenbart. Offenbarung ist das, was
Gott. Das, was von Gott kommt. Das wird auch gleich noch deutlicher werden. Nicht? Das ist genau der Punkt, wo er diesen Schritt tut. Und er kommt jetzt hier in die Diskussion hinein. Erstmal erinnert an die Diskussion zwischen Platon und den Sophisten. Also die Sophisten sagen, das Maß der Dinge ist der Mensch. Berühmter Satz von Protagoras, dass der Mensch das Maß der Dinge ist, derer, wie sie sind und was sie sind. Oder so. Das macht der Mensch. Und dagegen stellt dann Platon Gedanken, sagt, nein, das Maß der Dinge ist der Gott. Ist Gott und nicht der Mensch. Das ist genau der Punkt, um den es dort immer geht. Und den greift er hier wieder auf. Also im natürlichen Raum, in der natürlichen Zeit, jetzt und hier, das bin immer ich. Und von mir aus ist dann das andere dort oder früher oder später oder so etwas. Ich sage mal, wie der Sonnenkönig, so in der Mitte der Welt. Was fern ist, ist kommt mir klein vor, auch wenn es groß ist. Und was mir nah ist, ist groß, auch wenn es klein ist, womit ich das also verdecken kann, wenn ich es nah vor mich halte. Und was ich nicht sehe, ist gar nicht da. Das ist eigentlich so diese Situation. In der offenbarten Raumzeitwelt ist die Mitte ein unbeweglich fixierter Punkt, den ich nicht verschiebe, wenn ich mich selber verändere oder fortbewege. Die Erde ist die Mitte der Welt und die Weltgeschichte liegt vor und nach Christus. Sagt er einfach so. Und dann sagt er eben, Theos kai Logos autou. Gott und sein Logos sind das Maß aller. Also vorher hat er gesagt, der Mensch ist das Maß aller Dinge. Jetzt sagt er, Gott und sein Logos ist das Maß von allem. Metron, Tonapanton. So ungefähr, nicht wörtlich und auch bloß das Gerippe, aber ein Gedanke von stupender Einfachheit und Fruchtbarkeit und sicher richtig. Ich würde mir nicht trauen, wenn ich ihn nicht von meiner Basis aus auch erreichen würde. Weshalb ist mir dann nun noch nicht genug, wenn er diesen Punkt eigentlich schon hat. Denn obwohl ich ihn glatt anerkannte, war ich für mich noch nicht zufrieden. Offenbar, weil die Unruhe in meinem Denkuhrwerk 1800 heißt. Was meint Rosenzweig mit 1800? Mit 1800 meint er Hegel und Goethe. Wer auch gleich also anmerkt, Hegel und Goethe, nämlich die absoluten Selbstbewusstseine der beiden, Hegel als des letzten Philosophen, des letzten heidnischen Gehirns und Goethe als das, du kennst das Eggermann-Logion, ersten Christen, wie ihn Christus gewollt hat, also des ersten Menschen schlichtweg. Der große Heide und der dezidierte Nicht-Christ bedeuten komischerweise nichts anderes als jenes Eckermann-Logion, aber zu verstehen sind sie erst von ihm aus. Also der erste Christ, wie ihn Jesus verstanden hat, so sagt Eckermann, das ist für Rosenzweig eben gerade nicht das Richtige, sondern das ist eigentlich die klarste Form von Heidentum, nochmal auf eine andere Weise, nur jetzt gelebt. Das sagte, das sind die, und das ist sein Problem, dieses um 1800. Und also von diesem meinem intellektuellen Mittelpunkt aus muss ich alles sehen, was mir ganz durchsichtig werden soll. Auf jedem anderen Weg kommt mein Verstand rasch auf Grund. Nun erwartet ihr aber nichts Neues, im Gegenteil, neu ist vielleicht nichts daran als mein Gefühl, aber hier ist jetzt dieser Zusammenhang da, das Systematische, und dann werden wir sehen. Was meint er also hier? Ich sage, die philosophierende Vernunft steht auf ihren eigenen Füßen, sie ist sich selbst genug. Alle Dinge sind in ihr begriffen und am Ende begreift sie sich selber, der einzige erkenntnistheoretische Akt, gegen den sich nichts sagen lässt, weil er der einzige ist, der nicht nach der Formel A ist B geht, sondern nach der Formel A ist A. Also hier ist wirkliche Identität, das Denken denkt sich. So hat Aristoteles Gott definiert, Noesis Noesios, und das erfüllt sich jetzt nochmal bei Hegel, diese absolute Philosophie, die natürlich nicht seine ist, das weiß er schon, er ist nur das menschliche Maß dessen. Der war ja nicht verrückt. Nicht? Aber es ist von meinem menschlichen Maß aus das, was eigentlich Bewusstsein ist, Bewusstsein seiner selbst. Früher hat man das eben jetzt da irgendwie so draußen verloren, aber in Wirklichkeit ist das der Geist selber. Und dieser absolute Geist, der enthält natürlich das Zueinander von Gott und Geschöpf. Deswegen ist ja für ihn auch das Christentum die absolute Religion für Hegel, weil es eben den Gottmenschen in der Mitte hat. Nicht, also nicht die absolute Philosophie ist Gott, sondern die absolute Philosophie, der absolute Geist ist das, wo also Gott und Mensch in dieser Weise zu ihrem Bewusstsein kommen. Das ist schon wahr, dass das dort zusammengehört. Nachdem also diese Philosophie alles in sich aufgenommen und ihre Alleinexistenz proklamiert hat, entdeckt plötzlich der Mensch, dass er, der doch längst philosophisch verdaute, noch da ist. Und zwar nicht als Mensch mit seinem Palmenzweige, den hat der Walfisch längst verschlungen und er kann sich nur die Zeit damit vertreiben, im Bauche des Walfischs Psalmen zu singen, sondern als ich, der ich doch Staub und Asche bin. Jetzt, ich habe eine Weile rumsuchen müssen, um da klar zu kriegen, was da mit dem Palmenzweig ist. Das zeigt nur einfach, dass wir halt nicht mehr diesen Stand der Normalbildung von damals haben. Oder wüssten Sie, wo das hingehört? Das ist ein berühmtes Schiller-Gedicht, oder damals berühmtes, was Sie einfach so auswendig konnten. Das Gedicht heißt Die Künstler. Und ich lese Ihnen einfach mal die ersten beiden Strophen vor. Wie schön, o Mensch, mit deinem Palmenzweige stehst du an des Jahrhunderts Neige in edler, stolzer Männlichkeit. Mit aufgeschlossenem Sinn, mit Geistesfülle, voll mildem Ernst, in tatenreicher Stille, der reifste Sohn der Zeit. Frei durch Vernunft, stark durch Gesetze, durch Sanftmut groß und reich durch Schätze, die lange Zeit dein Busen dir verschwieg. Herr der Natur, die deine Fesseln liebet, die deine Kraft in tausend Kämpfen übet und prangend unter dir aus der Verwilderung stieg. So die erste Strophe. Das Ganze geht über 5 Seiten lang. Das Gedicht nimmt überhaupt kein Ende. Ich lese Ihnen noch die zweite vor, weil die gehört nochmal zum Ganzen dazu. Berauscht von dem errungenen Sieg, verlerne nicht, die Hand zu preisen, die an des Lebens ödem Strand den weinenden, verlassenen Weisen des wilden Zufalls Beute fand. Die frühe schon der künftigen Geisterwürde dein junges Herz im Stillen zugekehrt und die befleckende Begierde von deinem zarten Busen abgewehrt, die gütige, die deine Jugend in hohen Pflichten spielend unterwies und das Geheimnis der erhabenen Tugend in leichten Rätseln dich erraten ließ, die, reifer nun, nur ihn wieder zu empfangen, in fremde Arme ihren Liebling gab. O falle nicht mit ausgeartetem Verlangen zu ihren niedern Dienerinnen ab. Im Fleiß kann dich die Biene meistern, in der Geschicklichkeit ein Wurm dein Lehrer sein. Dein Wissen teilst du mit vorgezogenen Geistern. Die Kunst, o Mensch, hast du allein. Deswegen heißt das Gedicht die Künstler, ne? Und geht in dieser Form durch. Also das Besondere des Menschen, das, was ihn befreit, was ihn zu sich bringt, das ist also der Mensch. Und der Mensch ist eigentlich der Künstler, der von der Kunst bestimmt. Jeder Mensch ist in dieser Weise von der Kunst hier bestimmt, wenn er Glück hatte. Und die Künstler haben eben besonderes Glück, dass sie es in besonderer Weise sind. Und das erklärt, dieser Ausdruck mit dem Palmenzweig kommt nämlich öfter bei Rosenzweig vor. Und das offenbar haben die damals das Gedicht in der Schule auswendig gelernt, oder sonst kam im Gymnasium vor, wahrscheinlich. Während bei uns dann nur noch die Sachen mit der Glocke vorkamen, nicht? Die habe ich auch noch auswendig gelernt seinerzeit. Nicht? Das gehörte damals noch so dazu.
Ja.
Ja, sollte man meinen. Ja, ja, genau so. Ne? 1800. Also, sagt er, das ist also dahinter, also nicht der Mensch mit seinem Palmenzweige, den hat der Walfisch längst verschlungen, da denkt er natürlich ja wieder an was anderes, das wissen wir ja nicht, und er kann sich nur die Zeit damit vertreiben, im Bauch des Walfischs Psalmen zu singen, ne? Sondern als ich, der ich doch Staub und Asche bin, ich ganz gemeines Privatsubjekt, ich Vor- und Zunahme, ich Staub und Asche, ich bin noch da. Das ist also der entscheidende Punkt. So Ähnliches können Sie bei Kierkegaard auch lesen, dann in seiner Hegelkritik dann. Und ich bin da und philosophiere. Das heißt, ich habe die Unverschämtheit, die Allherrscherin Philosophie zu philosophieren. Bleibt dann so mit Minus dazwischen, nicht? Zwischen dem I und dem Ren. Die Philosophie hat mir, Klammer auf, Staub und Asche, Klammer zu, noch nicht mal direkt, sondern bloß durch den Mensch mit seinem Palmenzweige sagen lassen, ich Vor- und Zunahme habe überhaupt ganz still zu sein. Und dann hat sie den Mensch mit seinem Palmenzweige, durch den sie mich beschämt hat, selber beschämt und hat ihn vor ein paar Idealen ganz klein werden lassen. Und dann hat sie die Ideale sich ins Absolute verkriechen lassen. Und nun komme plötzlich ich, als wäre mir nichts geschehen, und beleuchte wie Grabbe im letzten Akt das ganze Individuum ineffabile Triumphans. Das triumphierende, unaussprechliche Individuum. Nicht, dass es philosophiert, ist das Erstaunliche, sondern schon, dass es überhaupt noch da ist, dass es noch wagt zu japsen und dass es irrt. Also eben existiert, philosophiert, das existiert reicht eigentlich schon, dass es mich überhaupt noch gibt angesichts dieser alles umfassenden und aufnehmenden Philosophie. Der Mensch hat zweierlei Verhältnis zum Absoluten. Eines, wo es ihn hat, und noch ein zweites, wo er es hat. Also erst hat das Absolute ihn und dann hat er nochmal das Absolute. Was ist nun das Zweite für ein Verhältnis? Und das ist tatsächlich das Problem. Das ist ja so ein Ausdruck aus der Reformationszeit, ist das entstanden, diese Formel finitum capax infiniti. Ne? Das ist das Endliche, das fähig ist, fassungsfähig für das Unendliche. Die Frage ist, ob, also ich habe die Formel nie besonders glücklich gefunden, weil ich sage, wir können nicht das Unendliche erfassen, aber wir können uns vom Unendlichen erfassen lassen. Da komme ich mit meinem Medium wieder. Also nicht passiv, nicht ich werde erfasst, sondern ich lasse mich erfassen von. Denn man kann ja Gott nicht begreifen, das hatten wir letzte Woche schon, hatte ich das schon genannt von ihm, sondern ich kann Gott nur berühren, aber nicht begreifen. Es hat beides was mit dem Tastsinn zu tun, aber es ist ein großer Unterschied, ob ich eben festhalte, umgreife, begreife oder ob ich nur anfasse. Ich darf eine Klammer aufmachen zu einer, wie ich finde, wirklich betrüblichen Übersetzung über die Jahrhunderte hin. Jesus sagt zu Maria Magdalena im Garten nicht, rühr mich nicht an. Jesus war kein Kräutlein, rühr mich nicht an. Sondern an der Stelle steht memu habtu und das ist ein Medium. Und müsste lateinisch heißen, halt mich nicht fest. Ne? Das ist also genau derselbe Punkt. Alle Welt sagt, rühr mich nicht an. Berührung ist der Grundwort der Mystik. Aber über Jahrhunderte läuft das so durch. Noli me tangere heißen die Bilder dann immer. Ne? Und so heißt ja dieses Kräutlein auch. Noli me tangere. Ne? Das ist nicht gemeint. Memu habtu. Medium. Klammer zu. Nur, dass das so mit hineingehört. Und deswegen meine Schwierigkeit damit zu sagen, dass das Finite das Göttliche fassen kann. Das geht kapax, das geht gerade nicht, sondern man kann sich erfassen lassen. Und das ist was anderes. Nicht, was dort hineingehören wird. Also, und das wäre jetzt diese Frage des Zweiten. Also das Erste ist klar, dass das absolut uns hat, da muss er auch keine Worte drüber machen. Sagt er auch fertig. Interessant ist das Zweite, was ist das für ein Verhältnis? Das ist der Punkt. Was ist das für ein Verhältnis? Dieses Zweite, das wir haben können. Haben finde ich nicht so schlecht, wenn man haben nur richtig denkt. Das hat mich immer gestört bei diesem Buch von dem Fromm, glaube ich jetzt nicht, Haben oder Sein. Es gibt auch ein Buch Sein oder Haben, auch von Marcel, der Titel, den finde ich da auch nicht besser. Weil ich meine, haben sollte man nicht gleichsetzen mit besitzen. Sondern haben heißt, dass ich für etwas Sorge zu tragen habe, dass ich dafür da bin. Und nicht ich besitze. Mir scheint das schon wichtig, weil ich habe es oft gehört, so in so Grammatikreden, wenn man sagt, meine Frau oder so, dann heißt das eigentlich so wie mein Füller und das sei so Besitzesdenken oder mein Gott oder so Geschichten, nicht? Wo ich sage, mal langsam. Haben kann auch heißen, ich habe Verpflichtungen. Ich gehöre zu jemandem, wo ich eben in Verantwortung stehe und dann bekommt es eine andere Sache, um es gleich zuzuspitzen. Der Kain hatte einen Bruder. Und das heißt, er sollte ihn hüten. Und Gott fragt ihn, wo ist dein Bruder? Ja, bin ich sein Hüter? Und das sage ich Leuten, die immer sagen, sie wollen die Wahrheit nicht haben und besitzen. Sei vielleicht bloß deswegen, weil ihr sie nicht hüten wollt. Denn haben heißt, sich verpflichten für. Besitzen ist was anderes. Beim Besitzen erlaube ich mir immer, den Kalauer zu sagen, beim Besitzen sieht man nichts, weil man am Hintern keine Augen hat. Da geht nichts. Das kann gar nicht sein. Sondern hier kommt darauf an, dass ich gehabt werde, unabhängig davon, dass was man besitzt, dem ist man aufgesessen. Kann man auch nochmal sagen. Also das liegt auf einer ganz anderen Linie, als wenn ich sage, ich habe, ich sorge dafür. Ich habe einen Lebenspartner, ich habe Kinder, ich habe Verantwortung für irgendwas. So etwas haben heißt, es zu verantworten haben. Und sich darum kümmern müssen. Wenn ich das natürlich gleich mit Besitzen nenne, ist natürlich getan. Aber das gehört nicht hin. Also sagt er, wir müssen gucken, wie das weitergeht. Und dann redet er erstmal sich so ein bisschen ins Gewissen, sagt, ich merke beim Wiederlesen, dass dieser Anfang arg Joche-mäßig ist. Also nochmal dasselbe. Nicht bloß ist die Vernunft der Grund der Wirklichkeit, sondern es gibt auch eine Wirklichkeit der Vernunft selbst. Dass die Vernunft sich selber begründet, Neusis Noesios, und hat man gesprochen, Prinzip der Hegelschen Dialektik. Das erklärt zwar, wieso sie Anspruch machen kann, die Wirklichkeit zu begründen, die Hegelsche Dialektik, also der notwendige Unterbau der kantischen Kritik. Das Denken muss sich selbst begründen, wenn es das sein soll, begründen können. Die Selbstbegründung des Denkens ist also notwendig nur um der Denkbarkeit des Seins willen. Es bleibt aber gegen es der Verdacht, dass abgesehen von dieser Beziehung auf Sein, die Selbstgründung des Denkens eine bloße logische Spielerei ist. Und das finde ich wirklich gut gesagt. Wenn ich wirklich bloß bei der Logik bleibe, läuft das nach meiner Vorstellung auch auf bloße Logik hinaus, was ich aber zur Kenntnis nehme, dass das jedenfalls in der analytischen Philosophie nicht so ist. Sondern da wird behauptet, der Gödel'sche Gottesbeweis sei bis heute nicht widerlegt. Und der als Mathematiker nur mathematisch formelhaft durchgeht und meint, dann käme am Ende heraus, es gibt Gott. Aus purem Begriff. Ich bin nicht der Meinung, dass der Anselm sowas gedacht hat. Dass der so einen elementaren Fehler macht, zu meinen, ich komme aus reiner Logik in die Realität. Ich kann nicht logisch aus der Logik in die Realität kommen, sondern ich muss schon in der Realität drinnen sein, um dann per Logik von einer Seite der Realität zur anderen Realität zu kommen. Deswegen lese ich diesen berühmten anselmischen Beweis so, dass ich sage, er geht eben nicht von dem Begriff aus, sondern von der Tatsache, dass wir den Begriff haben. Die Tatsache aber, dass wir den Begriff haben, ist eine Realität. Und dann kann ich was daraus schließen. Aber nicht aus einem reinen Begriff als solchem, einem Konzeptus oder einer Zahl. Und ich habe den Eindruck, dass die Logiker und die Mathematiker, dass die aus ihrer Perspektive überhaupt nicht in der Lage sind, einen Unterschied zwischen Logik und Realität zu sehen. Die meinen, das sei dasselbe. Weil in der Mathematik ist es dasselbe. 2 mal 2 ist 4 und muss 4 sein und kann nichts anderes sein. Und da gebe ich Ihnen noch ein zweites Beispiel. Das habe ich selber erst, also vor, das ist erst ein Jahr alt, dass mir das begegnet ist. Wir haben da, oder habe ich schon mal angesprochen, müssen sagen, haben Sie schon erzählt, dann lasse ich es, ne? Jetzt rede ich erst mal weiter. Also wir haben bei uns in St. Georgen seit 2 Jahren nicht mehr so einen Bericht, wie es ihn hier gibt, so mit übers Denken, sondern da heißt das Georg, weil wir ja auch St. Georgen sind, nicht? Und es ist ein Magazin. Und in diesem Magazin war ein Artikel drin von einem unserer wissenschaftlichen Mitarbeiter, die morgige Schlacht in Salamis. Und dann stand da drin, wenn also Gott weiß, dass da morgen sich, da der eine Grieche für den anderen opfern wird, dann muss das auch so geschehen und dann ist das nicht mehr zu ändern. Und ich habe denen dann geschrieben, natürlich kriegt man dann keine Antwort auf so etwas, aber ich habe denen geschrieben, die haben es auch abgedruckt dann im nächsten Heft, dass ich gesagt habe, das sehe ich überhaupt nicht ein, wie komme ich aus dem Ist zum Müssen? Also wenn, erstmal die grundsätzliche Antwort, ich tue das, was ich morgen tue, nicht weil Gott es weiß, und Gott weiß es, weil ich es tue. Das ist erstmal der Grundsatz. Ich tue es nicht, weil Gott das weiß, sondern Gott weiß es, weil ich es tue. Und wenn ich was anderes tue, dann würde er das wissen. Punkt 1. Punkt 2. Wenn Gott nun weiß, was ich morgen tue, und wenn er das jemandem anderen erzählt, dann muss der andere, hier kommt müssen ins Spiel, dann muss der andere damit rechnen, dass das morgen passiert. Auch der muss nicht, sondern müsste nur. Denn er muss ja nicht glauben, sondern er sollte glauben. Wenn ich glaube, geht es nicht. Aber man könnte, das muss natürlich noch so einführen, wenn er dann der Wirklichkeit gerecht werden will, dann muss er glauben, dass das so ist. Aber ich muss es nicht tun, sondern ich tue es. Wie komme ich von dem, dass ich es tue, zu dem Satz, ich muss es tun? Das ist für einen Logiker offenbar kein Sprung. Für mich aber. Und deswegen folgt daraus nicht, hier der Kollege Kreiner behauptet deswegen, Gott sei nicht allwissend. Können Sie in seinem Gottesbuch nachlesen. Er sagt, denn wenn Gott allwissend wäre, wüsste er ja schon, was ich morgen tue, also wäre ich dann nicht mehr frei. Da ich aber frei bin, kann er es nicht wissen, also ist Gott nicht allwissend. Das können Sie in seinem Buch nachlesen. In allem Scharfsinn der Logik durchgeführt, aber eben nur im Scharfsinn der Logik. Mein Einwand zu sagen, dass ich es morgen tue, ist klar. Aber zu behaupten, dass ich es tun müsste, ist eben falsch. Ja?
Ja, aber da hat er aber wirklich einen ganz knackigen Fehler drin. Weil Gott ist ja nicht die Ursache, dass ich es tue, sondern mein Wille. Und Gott weiß, weil ich es tue, weiß Gott, dass ich es.
Ja, ja, aber sein Punkt ist eben, wenn Gott das heute schon weiß, ja, und wenn Gott es zum Beispiel Ihnen offenbart, sodass Sie wissen, was ich morgen tue, Dann fährt er jetzt fort, und das ist nicht bloß der Herr Greiner, sondern alle diese Logiker und Analytiker, dann muss ich das morgen tun. Wenn ich jetzt sagen kann, der Satz ist wahr, deswegen bestreiten die ja, dass ich sagen kann, der Satz ist wahr. Wenn ich sagen könnte, der Satz, dass ich morgen das und das tue, ist wahr, dann muss ich es tun, sagen. Dann habe ich keine andere Wahl mehr.
Das Problem ist doch, ja. Sein Glauben, der einen Götzen hat, der ist eingereiht in das Ursachengefüge von
ja. Ja, eben. Ja, ja. Natürlich, das kommt erst, das ist schon ein Punkt, der hineingehört, aber den haben wir ja jetzt vermieden. Auch ich will die Gegner immer so stark machen, wie es eben geht. Nicht? Und das macht auch keiner, der ist ja ein hochgescheiter Mann, so ist es ja nicht. Der verschiebt das schon und sagt, gut, dann lassen wir Gott beiseite, wie das bei dem sein mag, obwohl der natürlich eben das nicht glauben will, wie soll das da gehen mit der Ewigkeit und dem Jetzt. Sondern sagt, wenn Gott es dann also jemandem sagt, also er hat es ihnen gesagt, was ich morgen tue, dann wissen sie jetzt schon, was ich morgen tue, und dann kann ich, so geht jetzt der Satz weiter, kann ich nicht mehr was anderes tun. Und darauf sage ich, dieses Kann ist nicht begründet. Es ist richtig, wenn du mir sagst, ich tue das morgen, aber wenn du behauptest, ich könnte nichts anderes tun, das hängt in der Luft. Und diesen Unterschied versteht der Logiker als Logiker nicht. Deswegen habe ich gesagt, 2 mal 2 ist 4 und muss 4 sein. Da fällt Ist und Muss zusammen, aber nicht in unserer Realität. Deswegen, wir sind uns einig. Aber offenbar ist das bei Leuten, die in dieser Weise so festgelegt sind, auf diese reine Form des logisch-mathematischen, die sehen das nicht. Jedenfalls habe ich mich bis jetzt bei denen nicht verständlich machen können. Gebe ich nur einfach weiter. Auch mein Nachfolger sieht das auch so. Also da in St. Georgen, mit dem habe ich natürlich auch darüber geredet, sage ich, also Oliver, das ist ja merkwürdiger Text, den ihr da drin habt oder so. Sagt er, ja, so ist das eben. Ich gesagt, nein, so ist es eben nicht.
Das ist aber eine Sache, wo man immer wieder darauf reinfällt und auch bei diesen ganzen Filmen über Zeitreisen und
ja.
Diese Sachen. Weil die Situation wäre ja, wenn er schon weiß, was sie morgen tun. Und jetzt, ich bin ja auch da wieder immer stecken geblieben mit diesem ungläubigen Thomas, wo der dem dann noch die Füße wäscht und sagt,
ja.
Einer von euch wird mich verraten und so. Jetzt, einer weiß, was da morgen passieren wird.
Mhm.
Der Impuls, das ändern zu wollen, insbesondere wenn es was weniger Angenehmes ist, ist ja da. Und da kommt das mit der Freiheit, mit der Zeit und der Freiheit, dass man sagt, jetzt weiß ich es, was der morgen tun wird, das gefällt fast niemandem. Warum kann ich den jetzt nicht irgendwie beeinflussen?
Ja, so.
Ich glaube, das ist der Punkt, wo man so ein bisschen mit der Freiheit, gar nicht so sehr ja. Die Freiheit Gottes, sondern die manchmal dann des Propheten oder die überhaupt des...
Ich stimme Ihnen zu. Deswegen habe ich ja geredet, ich habe ja ein Müssen eingeführt, ja. Aber nicht bei mir, sondern bei dem es geoffenbart wird. Und da halte ich es auch dran fest.
Und der kann sozusagen nichts machen.
Der kann nichts machen. So ist es.
Der kann sich eigentlich zurücklehnen und sagen, armer der Herr Speck.
Ja.
Oder
so, ja, genau so.
Das ist ja schrecklich, oder?
Ja.
Dann ist kein Wunder, dass die Leute sagen, das stimmt doch
ja.
Fast nicht. Weil eigentlich würde man ja gerne sagen, hey Gott, ich zufällig, ich habe jetzt eine Offenbarung, mach das doch nicht.
Ja, ja.
Nicht? Und, also das ist schon ein Punkt.
Ich meine, die Schwierigkeit wird hier deswegen nochmal verstärkt, dass tatsächlich die prophetische Sprache, das muss man nämlich wissen, diese Hermeneutik,
ja.
Der eschatologischen Aussagen heißt das, da hat sowohl Rahner wie Balthasar haben dazu geschrieben, die formuliert tatsächlich ohne Bedingungen. Denken Sie, der Jonas, der geht, zieht durch Ninive und sagt nicht, wenn ihr nicht, sondern der sagt einfach, in 40 Tagen geht Ninive unter, aus.
Und der beschwert sich ja auch, wenn es dann...
So ist es, der beschwert sich auch hinterher, nicht? Also der sagt einfach so, so ist es. Ja, weil der sollte ja auch nicht sagen... dort wird es zerstört, sondern er soll nur sagen, wenn ihr euch nicht bekehrt, wird das, das muss man mich den Leuten dann dazu erzählen. So habe ich das schon als Argument gehört, zum Beispiel gegen das Argument, dass ich hoffe, dass hinterher niemand in der Hölle ist oder so. Wobei ich ja jetzt gar nicht so sehr an die anderen denke, denn die kenne ich nicht, sondern mich. Nicht? Die anderen kommen sowieso in den Himmel, das Problem ist, bin ich. Nicht? Also wo das schon mal also drinsteckt nochmal als Problem hier. Und dass die dann gesagt haben, ja, kann doch gar nicht sein, dass da niemand da ist. Denn wenn Jesus extra erzählt und sagt, er guckt auf die Linken und sagt, geht ins Feuer, der kann doch nicht da hingucken und sagen, ja, wo ist denn da jemand? Sage ich doch, das nennt man Hermeneutik eschatologische Aussagen. Die Propheten formulieren so, dass sie einen einfachen Indikativ formulieren und lassen diesen konditionalen Nebensatz weg. Die sagen nicht, wenn ihr euch nicht bekehrt, dann wird es so sein, sondern die sagen einfach, es wird so sein. Das ist prophetische Sprache. Und das muss man also richtig lesen können. So wie der Jonas. Der Jonas kam hier natürlich nochmal dazu, dass der wirklich meinte, wenn ich schon das ganze Theater habe, dann soll es sich wenigstens gelohnt haben. Nicht? Und deswegen ruft ihn ja Gott zur Ordnung. Du bist jetzt schon sauer, bloß weil da deine Pflanze stirbt. Nicht? Und ich soll mir nichts dabei denken, wenn hier eine ganze Stadt zugrunde geht. Nicht? Das ist ja schon, der versucht den ja schon noch da zur Vernunft zu bringen. Nicht? Aber das ist klar, dass das vielleicht in den Propheten drinsteckt. Aber nicht in der eigentlich prophetischen Rede, sondern die hat das immer mit. Und das bringt natürlich dann auch nochmal so die Komplikationen hinein, dass wenn ich auf der buchstäblichen Ebene stehen bleibe, es tatsächlich so ähnlich klingt wie bei den Mathematikern. Nicht? Wo man dann wirklich anfangen muss zu denken, muss sagen, sieht anders aus. Es kommt übrigens noch ein Punkt, um das tatsächlich in aller Fairness zu behandeln, es kommt schon noch ein Punkt dazu, dass für einen veritablen Metaphysiker unter Umständen klar ist, dass Gottes Erkennen zugleich immer ein Schaffen ist, ein Machen ist. Weil es eine Auffassung von Gottes Absolutheit und Allmacht gibt, die weit verbreitet ist. Man sagt, Gott kann gar nichts empfangen und entgegennehmen, weil das nur als passiv gedacht wird. Lassen das Medium weg, denken das nur als passiv und sagen, wir erkennen so, dass da erst die Wirklichkeit da ist und dann erkennen wir sie. Wenn Gott erkennt, entsteht durch das Erkennen erst die Wirklichkeit. Insofern würde der glatt sagen, durch das Erkennen Gottes geschieht überhaupt mein Handeln. Das können Sie also in so metaphysischen Theologien durchaus so lesen. Und daher ist da dann so diese Spannung drin, dass der biblische Gott einer ist, den man der bereuen kann, der etwas zurücknimmt, der beeindruckt wird und wo man das tun kann, während so die klassischen Metaphysiker das eigentlich nicht unterbringen können. Das steckt also auch noch mit drin, um einfach jetzt wirklich die Punkte der Fairness alle zusammenzustellen. Ich will ja nicht über jemanden, der sich jetzt hier nicht wehren kann, so reden, ohne dass der sich hier verteidigt. Deswegen wollte ich das auch nicht weglassen.
Wie heißt die Richtung metaphysisch?
Das ist einfach die Metaphysik. Also Metaphysik heißt, ich denke auf dieses ewige, absolute, schlechthin hier aus. Da ist absolute Aktivität. Hier gibt es überhaupt kein Entgegennehmen und Erfahren. Und da muss man sich nochmal neu anstrengen und extra versuchen zu argumentieren, wo kann ich das unterbringen. Und ich meine, dass zu Gottes Erkennen eben auch dazu gehört, dass er überrascht werden kann, dass er erfreut werden kann, dass er beglückt werden kann. Das ist aber für einen klassischen Metaphysiker sehr schwer unterzubringen, weil er sagt, Gott ist die absolute Wirklichkeit, dem kann man nichts schenken und nichts tun. Das geht eigentlich nicht, das müssen die so merkwürdig um die Ecke konstruieren. Während für mich das zum einfach nochmal zum Erkennen dazugehört. Ich baue die Brücke immer dadurch, dass ich sage, Augustinus hat von den Engeln gesagt, sie haben eine Cognitio Matutina, eine Morgenerkenntnis. Also es gibt so die Tageserkenntnis und die Alterserkenntnis, die haben wir. Immer schon Staub auf der Brille und nichts Neues unter der Sonne und überhaupt einfach so. Während die Engel sind, deswegen heißen die noch bei Rilke dann in den Duineser Elegien, morgenrötliche Grate der Schöpfung. Die haben Morgenerkenntnis. Das heißt, bei denen ist alles so frisch, wie es jetzt aus der Hand Gottes käme. Und in meinem Verständnis haben die Künstler daran auch einen Anteil. Wenn die wieder eine Rose malen oder ein Gedicht über eine Rose machen, dann ist das eben wieder wie der Beginn der Schöpfung. Das ist ganz neu und frisches. Und jetzt sagen wir so, und dann soll man sagen, die Engel haben diese Frische der Erkenntnis und Gott nicht, das kann überhaupt nicht sein. Der muss noch 10-mal frischer oder 100-mal frischere Erkenntnis haben als die Engel, ich bitte sie. Wie das dann der Metaphysiker unterbringt, soll er mal gucken. Aber er kann das nicht einfach weglassen und sagen, nein, der sitzt da nur mit dem alten Kram von vorgestern. Kann doch unmöglich sein. Wie immer man das unterbringt. Und deswegen ist das schon unmittelbar, glaube ich, lebendig. Ich bin immer noch hier bei dem Text, also ich rede nicht von was anderem. Ich bin ja nur versucht, das hier zu verdeutlichen, was er versucht, in seinem Brief hier sichtbar zu machen. Dass das also in dieser Form hier hineingehört. Und daraus sieht man, dass das Sein Gottes noch von seinem Begriff getrennt werden muss. So muss auch die Wirklichkeit der Vernunft getrennt werden von ihrem Begriff. Dass man das eben sieht, diese unmittelbare Lebendigkeit, die hier möglich ist und möglich wird. Und jetzt haben wir schon wieder 3 Uhr, man glaubt es kaum. Also machen wir erstmal unsere Pause und das Fenster auf und dann geht's weiter. Thank you.